Bitte schlagt in euren Bibeln das Buch Rut auf. Heute Abend, wie ich zuvor erwähnt habe, werde ich dieses Buch einführen. Im kanonischen Sinne. Das heißt, wo dieses Buch Rut in der Bibel reinpasst, wo es ist, warum es dort ist und so weiter. Ein paar Hintergrundinformationen. Klar, in Kapitel 1 von dem Buch Rut haben wir in den Versen 1 bis 5 ein paar Einleitungsworte. Das werden wir gemeinsam betrachten. Und dann ab Vers 1 bis 22, da haben wir dann die drei Damen und die Gnade Gottes. Und so der Herr will, werden wir in der Lage sein, das alles gemeinsam zu betrachten. Doch lasst uns zuerst den Herrn... Lasst uns das Buch aufschlagen. In Rut 1 und dort das Wort des Herrn lesen. Dort heißt es: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Mach, sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemi, allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, so dass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jeder zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein entscheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen, und man fragte: Ist das die Naemi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Das war das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns hilfst. Hilfst. Tausende von Jahren. Wie diese Begebenheit so lange her ist, dort einzutauchen und darin deine Gnade noch einmal neu zu erkennen. Hilf uns, das Evangelium hierin zu sehen und auch unseren Erretter zu erwarten. O Herr, zu sehen, wie er dort als Schatten schon herrscht, regiert und uns angezeigt wird. O Herr, wir bitten dies in Jesu heiligen Namen. Amen. Wie wir ein neues Buch der Bibel betrachten, ist es wichtig, dass wir die Hintergrundinformationen, eine Einleitung in dieser ganzen Sache haben. Ja, die Bibel, in all dem, was wir haben, oder die ganze Bibel ist, eine Literaturform. Und worauf ich in dem Buch von Ruth einen Bericht habe, einen historischen Bericht. Und wie ihr mit Sicherheit wisst, ist dieser Bericht oder auch diese Biografie aus einem gewissen Grund geschrieben. Bei einer Autobiografie, da schreiben die Leute gerne über sich selbst, damit die Leute eben aus erster Hand wissen, was es mit dieser Person auf sich hat. Bei manchen ist es vielleicht auch aus Hochmut oder Stolz oder aus einer Art Selbstdarstellung. Doch hier, wie wir dieses Buch nun betrachten, diese Biografie, da ist es keine Autobiografie. Denn der Autor des Buches Ruth gibt uns Aufschluss, also der Stil des Textes sagt uns nämlich, dass das nicht von Ruth selber geschrieben ist. Manche würden behaupten, dass das Buch Ruth von Samuel geschrieben wurde. Und das ist durchaus möglich. Jedoch, egal wer es geschrieben hat, es wurde durch die Inspiration Gottes verfasst. Interessant ist auch, dass es wahrscheinlich jemand ist, der zur Zeit des Königreichs, des Königs David geschrieben wurde. Denn am Ende des Buches Ruth haben wir einen Stammbaum, der eben auch diese königliche Linie mit beschreibt. Und das ist ja nur möglich, wenn man diese königliche Linie im Nachhinein auch kennt. Und hier, in dieser Biografie, sehen wir den Herrn und Gott des Himmels, der unveränderbar ist, und wir in alltäglichen Dingen, im alltäglichen Leben der Menschen eingreift und dort zugange ist. Ja, wir alle wissen, was Trauer ist, was auch Verzweiflung ist. Und auch hier in diesem Bericht, da haben wir auch noch einmal neu eine Sicht darauf, wie Gott in solchen Sachen wirkt. Und klar, wir mögen sagen, dass diese Passage der Schrift hauptsächlich sich um Ruth dreht oder auch Elimelech. Da haben wir nämlich auch den einen Sohn von der Ruth oder auch den anderen. Oder vielleicht geht es um Naemi oder Orpah. Aber was ganz wichtig ist zu merken, ist, dass dieses Buch die Nachkommenschaft der Königslinie mit beschreiben soll. Das alles, das Buch Ruth, leuchtet über die Treue und das Wirken Gottes auch bis hin zum König David oder wie das alles eben zusammenspielt, wie es so weit kommt. Ruth ist eine der fünf Frauen, die auch im Matthäusevangelium mit erwähnt wird. Denn in den ersten paar Kapiteln haben wir zusammen mit Tamar und Bathsheba die Nachkommenschaft. Und vielleicht wisst ihr das schon selbst, ist das Buch Ruth ein wunderbares Abbild des Evangeliums. Einer meiner Professoren hat sogar gesagt, das Buch Ruth ist wie das Buch, wie das Evangelium nach Ruth. So nach dem Motto, da einmal das Evangelium nach Matthäus hin und her, aber hier das Evangelium nach Ruth. Wie ich zuvor sagte, werde ich kanonisch, also den biblischen Stellenwert, noch einmal kurz erklären und weiter erläutern. Und dann auch textuell, das heißt, der Text selbst, ihm werde ich auch nochmal eine Einleitung verpassen und das hier erklären. Und ich denke, dass die Verse 1 bis 5 das Fundament ist oder der Vorläufer für das, was eben ab Vers 6 dann beginnt und uns hier gesagt wird. Nun blicken wir auf Vers 1. Da lesen wir: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Also einer der ersten Worte der Schreiber des Buches von Ruth ist, dass uns hier eine Art Zeitspanne gegeben wird, wann diese Sache passiert ist, wann diese Personen lebten. Und wenn man das Buch Ruth einfach nochmal in der Bibel zurückschlägt, dann sieht man, dass dahinter gleich das Buch Richter ist. Und wenn wir dann zusätzlich die Verse 2 und 5 betrachten, da sehen wir, dass das einen Bezug auf das Buch Richter hat. Da heißt es nämlich: oder beziehungsweise am Ende vom Buch Richter, da lesen wir, dass es dann am Ende keinen König in Israel gab und dass jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist in Richter 21, Vers 25 zu finden. Es ist ein Zeugnis der Unabhängigkeit des Volkes Israels. Sie taten einfach alles, was sie selbst wollten und dachten und haben sich selbst auch als autonom anerkannt. Und das soll uns dabei helfen, was danach kommt. Also, wenn wir diesen Bericht oder diese Worte noch im Hinterkopf haben, mit diesen Worten sollten wir in das Buch Ruth einsteigen. Wir lesen in der Einleitung, dass ein Mann namens Elimelech und mit seiner Frau Naemi da in dem Lande Moab lebten. Also um es zusammenzufassen, wie wir es auch damals hatten mit dem Volk in Ägypten, dass dann die Israeliten nach Ägypten gingen, um dort Speise zu bekommen, weil da eine Hungersnot war. Und hier haben wir so etwas Ähnliches. So sind sie auch aus ihrem Land ausgezogen, um in einem anderen Land Essen zu haben. Und somit haben sie zum Teil bezeugt, dass sie nicht nach der Verheißung Gottes streben oder darauf vertrauen. Das heißt, sie dachten nicht, okay, wir sind jetzt bei dem Volk Gottes und dem Land, das der Herr uns verheißen hat. Wir haben zwar nichts zu essen, aber wir harren trotzdem auf ihn. Stattdessen sind sie ausgezogen in ein fremdes Land. Und was Gott tat, zum Beispiel auch nach dem Buch Richter, wenn dann die Menschen alles nur taten, was in eigenen Augen richtig war, sie haben sich von dem Herrn abgewandt und so hat der Herr sie gezüchtigt und eine Hungersnot über das Land gebracht. Der Herr hat sie gezüchtigt. Und dann haben wir Elimelech. Er ist ein Israelit und lebte unter den Israeliten. Und ganz genau, es waren Ephratiter. Sie lebten in der Stadt Bethlehem. Und diese Menschen gehörten zu dem Stamm Juda. Und jetzt könnt ihr vielleicht schon ein bisschen sehen, worauf ich raus möchte. Und er nimmt nun seine Familie und sie gehen gemeinsam in ein fremdes Land, nämlich Moab. Und dort wird uns fast sofort gesagt, dass Elimelech starb. Und im Anschluss darauf lesen wir dann, dass wann immer Naomi ohne Ehemann zurückgelassen wurde, dass sie zwei Söhne hatte. Und diese zwei Söhne haben moabitische Frauen. Haben moabitische Frauen genommen. In der Bibel, und das wisst ihr, dass es uns so oft gesagt wird, auch im Alten Testament, dass wenn man fremde Frauen als Frau nimmt, dann ist das keine gute Sache. Das hat jetzt nichts mit der Abstammung zu tun, fremde Frauen jetzt nur nach Abstammung, sondern wegen den fremden Göttern. Weil sie Götzen anbeteten, einen anderen Lebensweg hatten. Besonders auch damals bei den Moabitern, da war es sogar so schlimm, dass sie ihre Kinder opferten. Ihre Kinder ihrem Götzen hingaben. Ja, wir sehen diese Begebenheit, dass das Volk Israel fremde Frauen für sich nahmen, in dem Pentateuch, in dem fünften Buch Mose zum Beispiel, in Esra oder Nehemia und noch viel mehr Bücher. Und diese Sache ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Was Elimelech tat, schlussendlich, war, dass er seine Hoffnung und Zuversicht in einem anderen Lande suchte. Dass er sich so gesehen von Gott und seinen Verheißungen abgewandt hat. In ein fremdes Land. Auf ein gefährliches Gebiet, kann man sagen. Wir lesen dann, dass diese beiden Söhne starben. Mahlon und Kilion. Die Tatsache war, als diese Männer dann sterben, die Söhne von Naomi und die Ehemänner von Naomi und Orpa, da gab es niemanden mehr, der sich für sie sorgen kann. Sie haben auch keine Ländereien, gar nichts. Niemand könnte sie beschützen. Deshalb glaube ich, dass die Verse 1 bis 5 eine Einleitung sind für das ganze Buch Ruth. Doch wie wir nun den Text gemeinsam betrachten, 6 bis 22, da sollten wir aufmerken, dass wir einmal Naomi haben, Orpa und Ruth. Und in drei Punkten, in Vers 6 bis 14, da haben wir die, die sich von Gott abwandten, 6 bis 14, und dann 14 bis 18, die, die sich Gott hinwandten, zuwandten. Und dann 19 bis 22, Jemand, eine Person, die zu Gott zurückkehrte, aber sehr verbittert. In Vers 6 sehen wir, dass wie Naomi mit den Neuigkeiten umgeht. Dass sie mit ihren Töchtern, ihren Schwiegertöchtern aus dem Land Moab ausziehen wollten. Denn sie haben gehört, dass die Hungersnot, die über das Lande kam, für das Volk Israel quasi zu Ende war. Dass der Herr dieses Volk besucht hat. Und mit dieser Nachricht wollten sie dann zurückkehren in das Land der Hebräer. Wir wissen nicht, ob es Tage oder Monate sind, seitdem die Männer in dieser Familie starben. Doch der Text sagt uns, dass sie einige Jahre dort waren. Seht, die Reise von Ruth und auch die mit der Naomi und den anderen, das war eine wichtige Sache. Das war nicht nur eine kurzfristige Sache, also diese Hungersnot und diese Not, die über das Land kam. Und ganz wichtig, wenn man auf das Wort Gottes achtet, so merkt man in unserem Text, dass das sagt uns der Text, dass sie zurückkehrten oder dass sie sich umwandten. Das heißt, dieses Umkehren, dieses Hinwegwenden und Hinwenden, Naomi ihren geliebten Ehemann verloren hat, der sich um sie gesorgt hat. Und das zusätzlich nicht nur das, sondern sie auch noch ihre Söhne verlierte. Und als sie dort in dem fremden Land war, da hat sie gehört, dass Gott sein Volk besucht hat. Dass die Gnade dem Volke Gottes ausgegossen wurde. Und Naomi wurde davon schwer ergriffen. Was uns dann gesagt wird in Versen 6 bis 7, ist, dass nachdem sie eben diese Botschaft hörte, dass sie sofort ihre Schwiegertöchter nahm und in diese Richtung liefen, nämlich in die Richtung Israels. Und es ist etwas seltsam, denn wenn man hier liest, dass sie auf dem Weg sind, auf eine gewisse Weise lesen wir in den Versen 7 und 8, dass Naomi nun die Vorsorge Gottes von ihr hörte und es mitbekam. Vielleicht hat sie gedacht, Moment, wenn ich jetzt zurückkehre, dann gibt es doch bestimmt eine Familie, ein Familienmitglied von meinem Haushalt, von den Verwandten, dass jemand da ist, um mir zu helfen. Doch die anderen Damen, die Schwiegertöchter, nämlich Orpa und Ruth, sie haben keinen Anspruch auf diese Ländereien. Sie waren nämlich verwitwet. Wären sie noch verheiratet und wären diese Männer am Leben, dann hätten sie das Recht. Doch dadurch, dass sie nicht mehr sind, haben sie ihren Erben auf Wiedersehen sagen müssen. Was wir dann lesen, ist, dass Naomi zu den Schwiegertöchtern sagte, dass sie zurückkehren sollten. Nämlich Ruth und Orpa. Sie sollten zurückkehren, dass der Herr doch ihnen gnädig sei. Dass sie zurückgehen, sich abwenden, dort bleiben sollen. Aber wieso sagt Naomi so etwas? Sie hat wahrscheinlich abgewägt, was das Beste war. Denn Naemi selbst, sie hat Hoffnung auf Familie, dass Familie eintritt und ihnen hilft. Aber für Ruth und Orpa, da ist das nicht der Fall. Sie sind Fremdlinge in einem fremden Land. Sie hätten kein Recht. Sie sollten auch nicht erwarten, dass Gott sie versorgt. Und was Naemi dann macht, ist, sie schaut dann auf diese zwei Schwiegertöchter und gibt den Kontakt oder die Freundschaft auf und sagt, sie sollen zurückkehren, sie sollen hierbleiben. Der Herr soll ihnen gnädig sein, aber hier teilen sich unsere Wege. Das ist eine schwere Sache, das ist herzzerbrechend. Wenn ich einen Vergleich ziehen müsste. Du gehst nach Stuttgart und fliegst dann von dem Flughafen nach Amsterdam zum Beispiel. Du fliegst also mit einem Flughafen. Du gehst am Flughafen und möchtest wegfliegen. Und dann kommt ihr in Amsterdam an, in Holland. Und dann sagst du dann plötzlich den Leuten, die dich begleiten, ey, nein, ich glaube, ihr solltet nochmal zurückgehen. Es ist eigentlich eher vorbei. Das wäre keine gute Idee. Wir wissen auch, dass Naemi dann diese zwei Schwiegertöchtern küsste. Dass es ein schwerer Abschied war. Abschied sein sollte. Doch diese zwei Damen haben gleich geantwortet, nein, wir werden bei dir bleiben. Deshalb sagt Naemi auch, dass sie zurückkehren könnten. Zurückkehren sollten, dass sie selbst keinen Ehemann hat, dass sie auch zu alt ist. Und dann haben wir das Prinzip im Alten Testament, dass Nachkommen von einer gewissen Familie die zur Frau nehmen sollen, die verwitwet sind. Und deshalb sagt Naemi auch, hey, Moment, ich bin viel zu alt, ich habe nicht einmal einen Ehemann. Und sollte ich einen Ehemann haben, dann müsst ihr viel zu lange warten, bis das Kind erwachsen ist. So haben wir hier eine Naemi, die ganz klar nochmal sagt, worum es sich hier handelt. Dass die zwei Schwiegertöchter sich genau überlegen sollen, was sie da tun möchten. In Vers 13 heißt es dann, wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Tochter. Aber dann geht sie weiter. Nicht doch, meine Tochter. Denn mir ergeht es noch viel schlimmer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Hier haben wir zum Beispiel in den ersten paar Versen eine Frau, die sich von Gott abgewendet hat. Wir lesen, dass Naemi natürlich diese Damen segnete. Beziehungsweise, hier haben wir als Antwort von einer dieser Schwiegertöchter, dass sie hier immer wieder den Namen des lebendigen Gottes in den Mund nimmt. Dass sie von Jahwe spricht. Doch nochmals und immer wieder kommt Naomi mit vielen Vorbedingungen vor. Das heißt, sie sollen sich diese zwei Schwiegertöchter sollen sich genau überlegen, worauf sie sich einlassen. Wissen, was da abgeht. Denn sie selbst, sie wollte nach Israel zurückkehren. Bei der Orpa hingegen, sie wendet sich von Gott ab. Sie geht darauf nicht ein. Und diese Orpa ist ein gutes Beispiel von auch Leuten heute, dass vielleicht man wie eine Orpa es okay läuft zu Hause. Dass man unter einer Familie vielleicht Jesus selbst nicht kennt, aber davon umzingelt ist oder Leute um einen herum sind, die so sind. Nun, als diese zwei Schwiegertöchter vor die Frage gestellt wurden und nochmal ganz ehrlich mit ihnen geredet wurde, dass es nämlich keinen guten Ausweg für sie gibt in dem Land der Hebräer, denn sie gehören so gesehen nicht dazu. Und so sollten sie sich eine Meinung bilden, so sollten sie genau wissen und sich genau sicher sein, ob sie weitergehen möchten. Wenn man aber auf die Probe gestellt wird und da alles, was man aufgebaut hat, wo man gelebt hat, wo man seine Zeit verbrachte, wo das eigene Leben immer stattfand, da ist es eine harte Frage, ob man das alles zurücklassen möchte, um dann in einem fremden Land einzuziehen. Und so war es bei Orpa. Sie konnte damit nicht umgehen. Sie wollte wieder zurück. Die Dinge dieser Welt haben sie von der Wahrheit abgelenkt. In Johannes 6, da haben wir eine der schockierendsten Verkündigungen von Christus. Und da heißt es in Vers 51 zum Beispiel: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er ewiglich leben. Und zwar ist das Brot, das ich zu essen geben werde, mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und dann lesen wir weiter, dass als die Jünger das hörten, oder auch unter anderem, nun gerieten die Juden in Streit untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und da sagte Jesus dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wie Jesus Christus auch einmal sagte, dass sein Wort, seine Verkündigung Leben ist. Und wer es nicht annimmt, der hat kein Leben. Und deshalb sagt Christus auch dann weiter in Kapitel 6, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und als viele Jünger das hörten, was Jesus dort verkündigt hat, da haben sie sich umgesehen oder sind dann wieder zurückgekehrt. Denn hier haben wir zum Beispiel auch Christen, die vielleicht einmal behaupten und bekennen, dass sie Christen sind. Doch dass, wenn der Schmelzofen angeworfen wird und es dann plötzlich um Wundertaten geht, dass Christus Jesus aus dem Grab auferstand, da andere Dinge, dann, wenn man das sieht, denkt man sich, oh nein, das ist viel zu viel, das kann ich nicht glauben. Oder wenn die Sorgen über einen herprasseln. So haben wir auch hier in Orpa einen Schatten dessen, was in der Gemeinde auch heutzutage passiert. Denn hier so ähnlich wie Orpa kann es auch sein, mit Leuten hier, die vielleicht in die Gemeinde gehen, immer fleißig da sind und eben ihre Zeit absitzen. Und wie es weitergeht, ab Vers 14, da lesen wir: Da hoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber hing ihr an. Und Vers 15 haben wir dann die Antwort, die Reaktion von Naomi. Naomi, da heißt es dann, da hob sie ihre Stimme, sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern, kehre du auch um, deiner Schwägerin nach. Also sagt Naomi dann zu Ruth, hey, die Orpa ist gegangen, du solltest auch zurückkehren. Du solltest dahin gehen, wo du herkommst. Bleiben. Aber Ruth hat dann als Antwort ganz klar gegeben: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Da, wo du begraben wirst, auch da werde ich begraben. Möge der Herr so mit mir umgehen und noch mehr. Soll der Tod allein uns scheiden. Das ist das Zeugnis eines bekehrten Herzens. Und mit dieser Tatsache konfrontiert Naomi ihnen auch klar machen wollen: Wenn du mit mir kommst und mit mir lebst und mit meinem Volk bist, dann wirst du nichts und niemand sein. Und ihr habt kein Anrecht auf nichts. Ihr werdet niedriger sein als alle Menschen in Israel. Ihr werdet wie Bettler sein. Und ich möchte euch vergewissern. Dass selbst im Angesicht dieser Tatsache hat Ruth ja gesagt. Dass Ruth, sie sah Naomi und ihren Leben, ihre Gottesfurcht und so weiter. Und sie wollte dem nachgehen. Sie wollte alles hinter sich lassen, um mit ihr dorthin zu gehen. Nämlich auch hörte, und wovon sie nämlich auch wusste, ist, dass Gott, der Gott Israels, ein Gott der Gnade ist. Wir sind Bettler. Wir sind Bettler. Wo ist unser Land? Natürlich gesehen, klar, hier, in einer gottlosen Welt, weit entfernt von dem Herrn, gefallen in Sünde. Und worin leben wir? Ja, nämlich im Fleisch. Und wer ist der Führer, das Oberhaupt dieser Welt, der Prinz der Lüfte? Und wenn wir da zu Gott kommen, da wissen wir, wir haben keine Gerechtigkeit. Wir verdienen keine Gnade, es sei denn, wir haben jemand, der uns auskauft, der uns erlöst. so wie Ruth in der Person Boas einen Erlöser hat, einen, der sie rauskauft. So weiß sie auch, dass der Herr Gott gnädig ist und gut ist. Und das ist für sie genug. Sie wägt ab, ob sie nun in Sicherheit der Welt leben soll oder ob sie sich zu Gott hinwendet, wo wahre Sicherheit zu finden ist. Und in Johannes 6 können wir weiter sehen, also oder wir machen einfach weiter in unserem Text, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Vers 67, Kapitel 6. Daher sagte Jesus zu den Zwölfen, ihr wollt doch nicht auch weggehen. Ihr wollt doch nicht auch weggehen. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Lebens. Und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Was für ein Zeugnis. Nichts weniger als das kann genügsam sein. In dem Herzen eines Mannes, einer Frau oder eines Kindes in dieser Welt. Denn dass man in der Erkenntnis des Sohnes Gottes sich an ihn dranhängt, zur Errettung des ewigen Lebens. Und darin müssen wir ganz einfach sagen, wir sind Bettler, Bettler vor der göttlichen Gnade. Und dann 19 bis 22, da haben wir Naemi. Da geht es darum, wie Naemi zurückkehrt. Sie und Ruth, sie kommen dann in Bethlehem an. Und die Leute in der Stadt, sie wenden sich dann um, wenn sie die Naemi sehen und sind einfach nur schockiert. Da hören wir dann in der Bibel zum Beispiel, oh, wie es dann heißt, dass die Leute sagen, oh, ist das Naemi? Und so gehen manche Kommentatoren so weit und sagen, liegt es vielleicht daran, wie Naemi ausschaut? Wie es ist körperlich einfach auf sie eingewirkt hat, was sie körperlich durchmachen musste? Dass sie ihren Ehemann und ihre zwei Söhne verlor? Dass sie dort nichts mehr hatte? Und sie gehen sie auf sie zu. Als Naemi damals mit Elimelech ging, da waren die Leute eben davon ausgegangen, dass sie nie wieder zurückkehren. Dass es das war, dass das das Ende ist mit ihnen. Doch sie kam zurück. Und wie kam es dazu? Eine Tragödie oder eher schlimmer Vorfall, Trübsal. Bedrängnis, das hat sie dazu gebracht, zurückzukehren. Dass ihre ganze Familie nun verstarb, bis auf diese zwei Damen. Und ich möchte, dass ihr seht, was Naemi dazu sagt. Naemi zu den Frauen, die hier sagen, oh, ist das Naemi? Ist das sie wirklich? Sie aber antwortet darauf, nein, nennt mich bitte nicht Naemi, nennt mich Mara, denn der Herr ist sehr bitter mit mir umgegangen. Und bei den Israeliten, da hat der Name eine sehr große Bedeutung. Denn Naemi heißt eigentlich, es ist angenehm. Doch nun möchte sie sich Mara nennen, nämlich Bitterkeit. Bitter. Sie kennt das Leiden. Sie kennt die Lehre. Lehre der Israeliten, der Juden. Sie weiß, dass Gott alles so fern erkannt, dass Gott sehr bitter mit ihr umgegangen ist. Sie ist voll ausgezogen und kehrt leer zurück. Und daher sagt sie, nennt mich nicht Naemi, sondern lieber bitter, Bitterkeit, denn so ist mit mir umgegangen worden. Sie hat erkannt, dass ihre Züchtigung von Gott kommt, dass Gott es war. Dass Gott so mit dir umgegangen ist, dass alles von Gott kommt. Gott hat gegen mich Zeugnis abgelegt. und er ist es, der diese Bedrängnis über mich gebracht hat. Naemi, sie hat so viel erlitten, mehr als wir das jemals wünschen würden oder wünschen sollten. Oder auch niemals leiden werden. Und ja, wir wissen aber auch aus der Schrift, dass jeder Christ leiden wird. Das ist auch das Zeugnis, das Paulus dem Timotheus weitergab, wie wir heute Morgen sahen. Und dieses Leiden, das sie erdulden musste, dieses Leiden, das sie fast zum Rande des Abfalls des Glaubens führte, sie ist so hart bedrängt, dass sie selbst diesen zwei Damen dann quasi aufforderte, dass sie zurückkehren sollten in ihr altes Leben, zurück in den Götzendienst. Doch wir können so viel lernen von Naemi, dass auch in Zeiten des Leidens und der Trübsal, dass wir kämpfen sollen. Dass wir lieber in Bitterkeit zurückkehren sollten. Dass sie sich trotzdem noch auf die Verheißung Gottes stützte. Dass ihr Herz zwar gebrochen ist in Bitterkeit, doch dass sie dann nicht in Verzweiflung unterging. Doch am Ende von Kapitel 1 lesen wir von einer sehr hoffnungslosen, einem kleinen Hoffnungsschimmer. So kehrte Naemi zurück mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Die Hoffnung, dass Gott da ist, dass er versorgt, dass er gnädiglich umgeht mit dem Volk, das ist, was ihre Füße dazu brachte, aufzustehen und loszurennen und loszugehen. Und sein Segen kommt über sein Volk. Mögen auch wir in jeder Zeit, in jedem Zeitalter, in jeder Zeitepoche in unserem Leben auch auf ihn so vertrauen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften und auch für das Zeugnis. Das Zeugnis deiner Gnade, auch von alters her. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, uns an dich zu wenden, dass auch wenn Zeiten von Überfluss und von Leiden kommen, dass wir uns als allererstes zu dir hinwenden. Herr, dass wir dich bei deinem Worte nehmen. Und auch gedenken, dass auch wenn wir Bettler sind, dass wir den Segen und die Gnadengaben genießen können, die du deinen Kindern gibst. Himmlischer Vater, wir preisen dich in all diesen Dingen, in Jesu heiligen Namen. Amen.